ARD Sounds.
Seit der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine vor 4 Jahren begonnen hat, reagiert die EU mit immer schärferen Sanktionen. Und trotzdem landen offenbar militärisch relevante Güter aus dem Westen in Russland. Darunter Bauteile für Drohnen, mutmaßlich auch aus Deutschland. Wie kann das sein? Dieser Frage ist der freie Journalist Michael Höft nachgegangen für die ARD-Story Die Russlandroute, Sanktionen sinnlos, ist Michael in die Ukraine und nach Kasachstan gereist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast, ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elina Kuh und heute ist Mittwoch, der 6. Mai. Hi Michael, herzlich willkommen bei 11KM.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir waren in Kiew in diesem kalten Winter Anfang Februar. Und es war die schwerste Bombennacht seit Anfang des Jahres dort.
Die Ukraine hat wieder massive russische Angriffe gemeldet. Den Angaben zufolge waren in der vergangenen Nacht unter anderem Kiew und Charkiw Ziel von Raketen und Kampfdrohnen.
Die sind eingeschlagen in Wohnhäuser, wo eine Wohnung dann abgebrannt ist, was wirklich schlimm war. Und wenn das gerade passiert ist, dann ja, also macht das auch was mit einem. Das ist dann schon was anderes, als wenn man es nur auf Fotos sieht. Und in einer Parallelstraße, da sind wir am nächsten Morgen dann auch hin und haben diese Reste von der Drohne noch gesehen. Eine Drohne, die nennt man Geran 2, nennen die im Russen die. Das ist eigentlich ursprünglich eine iranische Drohne, die heißt Shahed. Die Einzelteile konnten wir begleiten. Die geht nämlich normalerweise immer zum militärischen Geheimdienst und da werden die untersucht. Und auch wir durften da dann mitgehen durch lange Gänge, neonbeleuchtet mit flackernden Neonröhren, kamen wir da rein. Und da bauen die dann die Drohnen auseinander und zeigten uns, was da drin steckt.
Here we have one of the Russian munition called Geran 2. All of these systems have a lot of more than 80% components of in other countries, especially from USA, from Taiwan, from German and in other countries.
Und da sind halt unter anderem deutsche Bauteile drin. Und das ist natürlich schon ein komisches Gefühl, wenn man gerade gesehen hat, wie Menschen gestorben sind. Und dann sieht man da die deutschen Bauteile drin.
Was ist das Ziel von dem militärischen Geheimdienst in der Ukraine, wenn er diese Drohnen so genau untersucht?
Für die ist das natürlich total wichtig zu sehen, was da drin ist, weil die wollen natürlich verhindern, dass weiter westliche deutsche Bauteile in diesen Drohnen landen. Deswegen nehmen die halt auseinander, untersuchen das genau, gucken nach, welche Firmen sind da vertreten und geben das alles gesammelt dann an die EU und hoffen, dass die EU was tut mit Sanktionen, mit Kontrollen, mit anderen Sachen, um das zu verhindern.
Du meintest, die haben dann Teile gefunden, die aus Deutschland kommen, in diesen Drohnen. Wie kommen die denn da rein, obwohl es ja Sanktionen gibt?
Ja, es gibt ja mittlerweile das 20. Sanktionspaket. Also das ist relativ umfangreich, was sanktioniert ist. Und trotzdem gelangen halt viele Dinge nach Russland, die da nicht hingelangen sollten. Vor allen Dingen sind das elektronische Bauteile, es geht aber auch um Kugellager. Man nennt es Dual-Use-Güter, also die man zivil einsetzen kann, die man aber auch militärisch einsetzen kann. Und die sind eigentlich, kann man sagen, im Großen und Ganzen sanktioniert, das heißt verboten, nach Russland zu bringen. Aber wie es immer so ist, Geld findet wie Wasser einen Weg. Und diesen Weg wollten wir finden und sind an russische Zolldaten gelangt über ein paar Umwege.
Okay, was sind das für Umwege?
Das sind Zolldaten, die kann man zum Teil erwerben. Also Zollleute aus Russland verkaufen das, um Geld zu verdienen. Und dann können sich Firmen angucken, oh, was geht dann nach Russland? Ah, interessant, da gehen irgendwie 5 Millionen Toaster nach Russland. Da kann ich ja mal gucken, da kann ich meine Toaster vielleicht auch verkaufen. Also dafür war das ursprünglich gedacht, für Businessunternehmen. Aber Journalisten können sich da halt auch reinklinken. Also das war eine Quelle. Wir hatten auch noch eine andere, bisschen kompliziertere Quelle über Russland. Und da sind halt die gesammelten russischen Zolldaten. Also alles, was nach Russland reingeht, kann man da finden. Also wir hatten jetzt Daten von 2001 bis 2025. Und dann kann man sehen, einmal, wo kommt dieses Produkt ursprünglich her, nämlich in unserem Fall Deutschland, und wo geht es hin, in dem Fall Russland, und was war die letzte Station vor Russland?
Wie vertrauenswürdig sind diese Daten?
Also man kann es natürlich nie hundertprozentig sagen, inwieweit die jetzt zu 100% stimmen, das muss man ganz klar sagen. Die waren auch so detailgenau, also wirklich kleinste Firmen werden aufgeführt in Zentralasien, dass man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass da irgendjemand sitzt und sich diese Firmen raussucht und denen bestimmte Produkte zuordnet, die dann auch noch identisch aussehen wie Zollakten. Die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Also diese Zollakten gab es auch schon sozusagen Zeiten vor dem Krieg der Ukraine.
Und diese Daten habt ihr ausgewertet. Was ist euch da genau aufgefallen?
Dass sehr, sehr oft Zentralasien da steht, allen voran Kasachstan, dieses große Land in Zentralasien. Und eine ist uns da besonders aufgefallen, nämlich die Firma Nova Engineering, die sitzt in Almaty, also die größte Stadt Zentralasiens im Süden von Kasachstan. Und die handeln mit Kugellager von der Firma FAG, die sitzt in Schweinfurt. Und die haben immerhin ein Volumen gehabt von 3,5 Millionen Dollar, was ja schon was ist, und dachten uns, die schauen wir uns doch mal an.
Und ihr seid dann los nach Kasachstan und du bist da hingefahren als Reporter. Kannst du uns einmal Schritt für Schritt durch diese Recherche führen?
Also bevor wir losgeflogen sind nach Kasachstan, haben wir uns gedacht, vielleicht schicken wir selber einfach mal ein Paket nach Russland über Kasachstan, und haben dann ein Paket gepackt mit Sanktionsgütern.
Also da war Technik drin, die man theoretisch für Waffen nutzen könnte?
Da war eine Benzinpumpe drin, die für Drohnen verwendet wird. Da waren ein Chip von Infineon drin, also Dinge, die nicht nach Russland kommen dürfen.
Man muss ja aber auch solche Güter beim Zoll deklarieren. Also wie habt ihr das ausgefüllt?
Genau, wir haben das alles korrekt angegeben. Da stand jetzt nicht drauf, da waren nur Spielzeugautos drin. Da stand korrekt drauf, was drin ist, und haben das zu einem Paketdienst gebracht und das losgeschickt. Und dachten, naja, wahrscheinlich bleibt das schon in Deutschland beim Zoll hängen. Aber mal sehen, ob uns das gelingt.
Und dann vor Ort wolltet ihr euch verschiedene Unternehmen genauer anschauen, darunter eben auch diese kasachische Firma Nova Engineering, die laut den geleakten Unterlagen deutsche Kugellager vertreibt. Wie leicht oder schwer war es, in Kasachstan zu recherchieren?
Na, wir hatten schon ein komisches Gefühl, da hinzufahren. Wir hatten einen Journalisten, der mit uns zusammenarbeiten wollte, der ist 4 Wochen vorher abgesprungen und hat gesagt, es ist ihm zu gefährlich und er macht es nicht. Deswegen dachten wir schon, dass unsere ganze Recherche jetzt irgendwie den Bach runtergeht. Und dann haben wir aber einen neuen gefunden, der das mit uns gemacht hat. Und ja, aber wir hatten natürlich gedacht, es könnte passieren, dass wir bei den Firmen nur vor den Türen stehen und gar nicht reinkommen und dann mit unserer Kamera immer die Eingänge filmen müssen und sagen, so hier hinter passiert das und das und das. Aber wir hatten solches Glück mit dem Journalisten vor Ort, dass der uns wirklich die Zugänge gemacht hat und wir dann wirklich in viele Firmen reinkamen. Und eine Firma war zum Beispiel Nova Engineering und die vertreiben vor allen Dingen Produkte von FAG. Das gehört zur Schaeffler-Gruppe. Und da sind wir dann einfach in das Lager von denen gegangen und da haben die uns sehr nett rumgeführt. Der Geschäftsführer zeigte uns seine Produkte und erzählte uns, ja, fast stolz, dass er halt seine ganzen Produkte aus Deutschland beziehen würde.
Schaeffler has more than 100 factories around the world, but we derived the bearing only from Germany.
Und da liegen dann Berge von Kugellager rum. Also das klassische Dual Use. Also man kann es eben verwenden zivil, man kann es aber eben auch verwenden in Drohnen und in Panzern. Deshalb ist diese Ausfuhr nach Russland eben untersagt, weil man eben diese Güter nicht nach Russland bringen soll. Und wir wussten halt aus den Zollunterlagen, dass diese Firma eben diese FAG-Kugellager nach Russland verkauft hat.
Hello.
How are you?
I'm nice to meet you.
Und damit haben wir die dann konfrontiert.
We have these custom papers and this custom paper tape, this Nova Engineering did trading with Russia with this dual use stuff for 1.4 million in 24 and 25.
In Russia?
Mm-hmm, to Russia. From Nova Engineering to Perm in Russia.
Und Die waren natürlich erstmal relativ geschockt, dass wir das schwarz auf weiß hatten.
Mhm. Was haben die da gesagt?
Ach, die haben erstmal gesagt, nein. Also das wissen sie auch nicht, wie das auf diese Listen kommt. Das kann sie sich gar nicht vorstellen.
It's very interesting because now we don't work with Russia.
Als wir dann ein bisschen weiter nachgebohrt haben, haben sie dann gesagt, na ja, wir haben ja natürlich früher mit Russland gearbeitet, aber seit es die Sanktionen gibt, arbeiten sie mit Russland nicht mehr zusammen.
Look, in our market we have some companies who bought from us beings and sell it for the Russia. We don't work with Russia, like for the trade, like for the partnerships. We work in our Kazakh companies.
Aber sie würden natürlich mit anderen kasachischen Firmen arbeiten und die würden das dann halt nach Russland verkaufen. Auch das, muss man sagen, wäre verboten. Also egal, wie viel Zwischenhändler du da nochmal aufmachst, auch das ist eben verboten. In dem Fall ist es aber so, in den Zollunterlagen stand halt die Firma Nova Engineering, also sie selbst. Also wir gehen davon aus, dass die das auch geliefert haben.
Also ihr trefft in Kasachstan auf eine Firma, die, so sieht es aus, sanktionierte Produkte aus Deutschland nach Russland verkauft. Und diese Produkte, die ihr da im Lager findet, diese Kugellager, sind das dann auch Teile, die in so einer russischen Drohne stecken könnten?
Zum Teil, muss man sagen. Also die Kugellager, das haben die Experten in Kiew vom Geheimdienst, die haben auch Kugellager von FAG in einer Geran-Drohne gefunden. Und das sind eben diese Kugellager, die wir auch in Kasachstan gefunden haben. Und das ist sicherlich einer der Wege, wie die nach Russland gelangen.
Was sagt denn die deutsche Firma FAG zu diesem Vorwurf, dass ihre Kugellager über den Umweg Kasachstan nach Russland gelangen? Und du hast es ja schon erwähnt, FAG gehört zur Schaeffler-Gruppe. Das ist ein großer deutscher Technologiekonzern und Automobilzulieferer.
FAG ist eine von den wenigen Firmen, die dazu gar nichts sagt. Die haben uns nämlich nicht mal schriftlich geantwortet. Also fast alle haben ja uns schriftlich geantwortet, die Schaeffler-Gruppe nicht.
Okay, aber andere haben geantwortet. Ihr habt also mehrere deutsche Firmen angefragt, deren Produkte ihr in den russischen Zolldaten gefunden habt und zum Teil bei eurer Recherche in Kasachstan wiederentdeckt habt. Was sagen die?
Ja, die deutschen Firmen waren uns gegenüber nicht so richtig auskunftsfreudig. Also wir haben nicht eine Firma bewegen können, uns ein Interview zu geben. Und ich mache jetzt diese Art von Filme auch schon relativ lange, aber das ist mir wirklich noch nie passiert, dass ich wirklich nicht eine Firma gefunden habe, die mit uns sprechen will. Sie haben wirklich komplett nur schriftlich geantwortet. Natürlich, Sanktionen sind uns sehr wichtig. Wir achten, dass alles eingehalten wird. Gesetz und Ordnung hat für uns höchste Priorität. Wenn irgendwas nach Russland gelangt, sind wir tief erschüttert.
Aber deutsche Firmen dürfen ja ganz normal Handel treiben mit Kasachstan.
Also es ist gar nicht so einfach, den Handel mit Kasachstan zu treiben. Also natürlich dürfen sie das, aber sie müssen versichern, dass diese Güter nicht nach Russland gehen. Und dafür sind die auch haftbar. Also sie müssen dafür sorgen, sie müssen so sorgfältig vorgehen, dass Kasachstan oder dass die Firma in Kasachstan keine Möglichkeiten hat, das weiter nach Russland zu bringen.
Also sie müssen ihre Lieferkette kontrollieren.
Sie müssen ihre Lieferkette genau kontrollieren, genau.
Und also ihr wart dann da in Kasachstan, in diesem, das ist ja, um das nochmal ein bisschen Orientierung zu geben, dieses riesengroße Flächenland ja südlich von Russland. Und da wart ihr jetzt bei einer Firma und da habt ihr Kugellager aus Deutschland gefunden. Die sagen aber, nö, wir liefern die jetzt nicht weiter nach Russland. Sind das jetzt zufällige Einzeltreffer? Geben diese Zolldaten und deine Recherche Aufschluss darüber, in welchem Ausmaß mutmaßliche Sanktionsumgehung über Kasachstan funktioniert?
Das ist auf jeden Fall was Systemisches. Das ist jetzt kein Einzelfall, dass da eine Firma sowas macht, sondern das ist ein großes Business in Kasachstan. Und wir hatten eine ganz interessante Begegnung mit einem Lokalpolitiker in Petropavel, das ist die Grenzstadt zu Russland. Der ist eben nicht nur Politiker, sondern der ist auch Geschäftsmann.
Und der erzählte uns, dass es doch so ist wie in der Liebe. Man muss sich auch beim Handel in die Augen schauen und dann muss man einfach das tun, was für beide Seiten gut ist. Und wenn der Handel für beide Seiten gut ist, dann muss man ihn machen. Und schließlich sei Kasachstan eben ein Transitland. Das sei das Schicksal dieses Landes. Und wenn man Freunde oder Familie in Russland hat und die bitten dich, ein Geschäft zu machen, dann muss man natürlich dieses Geschäft machen, weil es sind ja Freunde und Familie. Also ganz blumig wurde uns da erklärt, wie dieser üble Handel vonstatten geht. Man sieht bloß an den ganz normalen Handelszahlen, dass sich das in manchen Gütern verdoppelt, verdreifacht, verfünffacht hat.
Seit den Sanktionen?
Seit den Sanktionen. Im Prinzip kannst du dir so eine Kurve angucken, das ist eigentlich sehr interessant. Du guckst dir eine Handelskurve an, wie halt der Handel zwischen Deutschland und Russland eigentlich immer steigt, steigt, steigt. Und dann beginnt der Krieg und diese Kurve fällt dramatisch ab. Und dann guckst du dir das Handelsvolumen an, was Deutschland mit Kasachstan hat. Und im gleichen Moment, wie das in Russland fällt, so steigt auf einmal das Handelsvolumen mit Kasachstan an.
Bevor du aufgebrochen bist zu deiner Reise nach Kasachstan, hast du erzählt, hast du ja selbst ein Päckchen losgeschickt. Was ist eigentlich daraus geworden?
Es war angekommen. Erstaunlicherweise von keinem deutschen Zoll aufgehalten. Nun gut, dann haben wir gedacht, wir machen das erstmal alles kaputt, was da drin ist, weil wir wollen ja nicht, dass damit wirklich irgendwas passiert. Haben dann also die ganzen Teile zerstört, haben sie wieder eingepackt und sind zum nächsten Paketdienst gegangen. Und haben gesagt, das hätten wir gerne nach Moskau geschickt.
War schön, mit Telefon.
Und dann die Frau da am Tresen guckte uns ein bisschen ernst an und sagte, auspacken, alles. Und da dachten wir, okay, jetzt ist die Reise unseres Pakets wahrscheinlich zu Ende. Wenn die sieht, was da drin ist, geht das garantiert nicht nach Russland. Dann guckte sie sich wirklich jedes Teil an und sagte am Ende, okay, kostet umgerechnet 16 Euro, das war's. Die hat wahrscheinlich nach was ganz anderem geguckt. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht wollte sie eher gucken, ob wir da irgendwelche Würstchen drin haben oder Drogen drin haben. Keine Ahnung. Aber das war vielleicht das, was sie interessiert hat. Also Sanktionsgüter haben sie jedenfalls nicht interessiert. Und wir haben es das Paket aufgegeben, hatten vorher noch einen Tracker reingesteckt, dass wir sehen konnten, wo dieses Paket bleibt. Und das hing dann über eine Woche in Almaty am Flughafen fest. Und da dachten wir dann auch, okay, das war's. Also so lange kann das da nicht liegen. Das wird der Zoll jetzt beschlagnahmt haben. Irgendwie, das geht nicht weiter. Dann haben wir weiter gedreht, sind schon längst nach Astana geflogen, in die Hauptstadt Kasachstans. Und auf einmal gucken wir auf unseren Tracker und sehen, es ist in Moskau angekommen. Und das war dann natürlich schon sehr erstaunlich, dass man hat das 20. Sanktionspaket mittlerweile und es ist so einfach. Also man kann als Privatperson Sanktionsgüter einfach mit einem Paketservice nach Moskau schicken über Kasachstan. Und da denkt man sich dann, okay, wenn das funktioniert, also dann ist natürlich diesem Handel Tür und Tor geöffnet.
Wie ordnest du das ein, dass es offenbar total leicht ist, also mit einem selbst gepackten Paket Sanktionen über Kasachstan zu umgehen? Wie sehr wirken denn dann die Sanktionen?
Wir haben ja den Sanktionsbeauftragten der EU getroffen in Brüssel, David O'Sullivan, und der ist natürlich, verteidigt die Sanktionen auch sehr.
I think when you look at the impact of our sanctions on Russia over the last 3 to 4 years, the impact has been considerable.
Es macht es nämlich für die Russen echt teuer. Das muss man sagen. Die kommen zwar an alles ran, aber es ist für sie halt sehr teuer geworden.
A lot of the military equipment, it has become much harder for them to obtain the parts. The supply chain is more unreliable and more expensive.
Weil natürlich die Kasachen oder die Kirgisen oder wer auch immer mächtig daran verdienen, da der Zwischenhändler zu sein. Deswegen müssen die Russen einfach mehr Geld ausgeben. Nun sagen die Kritiker, Geld ist nicht das Problem der Russen mit dem Gas und mit dem Öl. Also gerade in der Rüstungsindustrie haben die jetzt kein Problem, alles zu kaufen, was wahrscheinlich stimmt. Also man trifft dann wahrscheinlich eher die Zivilbevölkerung, dass das teuer geworden ist. Ich glaube nicht, dass die Rüstungsindustrie da wirklich belastet ist.
Du hast das 20. Sanktionspaket schon angesprochen. Das wurde ja vor kurzem beim informellen EU-Gipfel auf Zypern verabschiedet.
Ich will auch daher begrüßen, dass wir gestern auch das 20. Sanktionspaket verabschieden konnten. Die Botschaft an Russland ist klar. Wir werden nicht zurückweichen. Im Gegenteil, wir werden den Druck weiter erhöhen.
Inwiefern bedeutet das eine Verschärfung für solche Handelswege wie zum Beispiel über Kasachstan oder zum Beispiel, wie von dir angesprochen, Kirgisistan?
Da haben die jetzt das erste Mal auch Kirgisistan mit sanktioniert. Also man darf jetzt nicht mehr diese Dual-Use-Güter nach Kirgisistan liefern, weil Kirgisistan halt ein Irrsinnswachstum hat, halt was diese Güter betrifft. Und man davon ausgeht, dass Kirgisistan eben solche Masse an Dual-Use-Gütern nicht selber verarbeitet und verbraucht, sondern dass die nach Russland gehen, was wir auch so beobachtet haben. Wir waren ja auch in Kirgisistan und haben da auch gesehen, wie viel da gehandelt wird. Das ist, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, dass Kirgisistan auch Sanktionen bekommen hat. Man wundert sich bloß ein bisschen, dass es halt Kirgisistan getroffen hat und nicht Kasachstan. Also weil der Anstieg in Kirgisistan ist zwar enorm, aber Kasachstan hat natürlich trotzdem ein viel, viel höheres Volumen im Handel mit Russland. Und jetzt kann man natürlich nur spekulieren. Geht es da um andere Interessen? Wir brauchen natürlich Öl und Gas aus Kasachstan. Will man sich da mit den Kasachen nicht anlegen?
Wie blicken denn die Geschäftsleute in Kasachstan darauf?
Die haben natürlich alle große Angst davor, dass sie Sanktionen bekommen, weil das natürlich ein gigantisches Geschäft ist. Also da werden aber und aber Millionen umgesetzt und sie haben alle echt Angst davor, dass sie EU-Sanktionen bekommen, weil dann ist dieses Geschäft natürlich tot. Das heißt nämlich, dass die Deutschen nichts mehr nach Kasachstan liefern dürfen von diesen Dual-Use-Gütern, genauso wie Kirgisistan. Jetzt ist es wohl eher andersrum. Die Kasachen werden sich natürlich freuen, dass die Kirgisen betroffen sind von den Sanktionen, weil jetzt läuft nämlich das, was vorher über Kirgisistan gelaufen ist, zusätzlich wahrscheinlich auch noch über Kasachstan. Also für die ist es erstmal gut, aber sie haben natürlich auch Angst, dass es sie auch ereilen kann.
Welche Hebel hat denn die EU in der Hand, um solche Firmen, die mutmaßlich Sanktionen umgehen, über andere Länder zu stoppen?
Na, die EU kann ja erstmal nur diese Sanktionen verhängen. Und für die Ausübung sind dann ja die Staaten zuständig. Also Deutschland ist dafür zuständig, natürlich mit den Zollbehörden, dass das irgendwie gestoppt wird.
Vielen, vielen Dank, Michael.
Sehr gerne.
Michael Höft hat uns mitgenommen nach Kasachstan, wo offenbar europäische Sanktionen gegen Russland im großen Stil umgangen werden. Seine Recherche ist auch als ARD-Story erschienen, die heißt Die Russlandroute, Sanktionen sinnlos. Findet ihr in der ARD-Mediathek und den Link, den stellen wir euch in die Shownotes. Autorin der Folge ist Axinia Weihrauch, mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Görser-Kamp, Lorenz Kersten, Viktor Völzner-Werisch und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns ganz bald schon wieder hören. So, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Der verbotene Vater, Schicksal eines französischen Besatzungskinds. 3 Teile History Storytelling. Es ist eine ganz persönliche Familiengeschichte, die meine Kollegin Anne Kleinknecht auf Zeitreise schickt. An dem Bodensee, kurz nach Kriegsende und mitten rein in eine verbotene Liebesgeschichte zwischen einer deutschen und einem französischen Soldaten. Eine Beziehung mit schwerwiegenden Folgen, die bis heute andauern. Hört da unbedingt mal rein. 3 spannende Folgen einer persönlichen Geschichte bei Alles Geschichte, der History-Podcast in ARD Sounds. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.